Ja, ich darf euch herzlich grüßen. Genau, Paul Klein, mein Name. Ein paar kennen mich ja, die wenigsten. Was gibt es mir zu sagen? Ich bin noch eine 3 davor, 39 geworden, verheiratet, 2 Kinder. Komme aus Gößnitz, wo ich auch in eine Brüdergemeinde gehe, also relativ um die Ecke hier. Und ja, ich bin im öffentlichen Dienst, also ich verwalte von Montag bis Freitag vor mich hin. Genau. Wir wollen heute hineinschauen in das dritte Buch Mose. Und ja, wollen einfach erstmal gemeinsam dieses Kapitel lesen und dann versuche ich euch einfach mal so ein paar Dinge daraus so weiterzugeben, mitzugeben, was mir wichtig geworden ist, was euch hoffentlich auch ein bisschen weiterhilft. 3. Mose, das Kapitel 9. Ich lese mal alles, ist zwar viel Text, aber das ist ja schon fast so geschichtenmäßig hier. Also nicht jeder Text geht ganz tief hier. Und es geschah am 8. Tag, da rief Mose Aaron und seine Söhne und die Ältesten Israels. Und er sagte zu Aaron, nimm dir ein Kalb von den Rindern zum Sündopfer und ein Widder zum Brandopfer ohne Fehler und bringe sie da vor dem Herrn. Und zu den Söhnen Israel sollst du reden, nehmt einen Ziegenbock für das Sündopfer, ein Kalb und ein Lamm, einjährige, ohne Fehler für das Brandopfer und einen Stier und einen Widder für das Heilsopfer, um sie vor dem Herrn zu opfern und ein Speisopfer mit Öl gemengt, denn heute wird der Herr euch erscheinen. Und sie brachten das, was Mose geboten hatte, vor das Zelt der Begegnung und die ganze Gemeinde trat heran und stand vor dem Herrn. Und Mose sagte, dies ist es, was der Herr geboten hat, dass ihr tun sollt. Und die Herrlichkeit des Herrn wird euch erscheinen. Und Mose sagte zu Aaron, tritt an den Altar und opfere dein Sündopfer und dein Brandopfer und erwirke Sühnung für dich und für das Volk oder deine Familie nach Übersetzung. Opfere die Opfergabe des Volkes und tue Sühnung für sie, ganz wie der Herr geboten hat. Und Aaron trat an den Altar, schlachtete das Kalb des Sündopfers, das für ihn war. Und die Söhne Aarons brachten ihm das Blut, und er tauchte seinen Finger in das Blut und gab etwas davon an die Hörner des Altars. Und er goss das Blut an den Fuß des Altars. Und das Fett, die Nieren, die Lappen der Leber vom Sündopfer ließ er auf dem Altar in Rauch aufgehen, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und das Fleisch und die Haut verbrannte er mit Feuer außerhalb des Lagers. Und er schlachtete das Brandopfer. Die Söhne Aarons, die reichten ihm das Blut und er sprengte es rings um den Altar. Und das Brandopfer reichten sie ihm in seinen Stücken, den Kopf, er ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Und er wusch die Eingeweide und die Unterschenkel und ließ sie auf dem Brandopfer auf dem Altar in Rauch aufgehen. Dann brachte er herzu die Opfergabe des Volkes, nahm den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk war, schlachtete ihn, opferte ihn als Sündopfer, wie das erste Mal. Und er brachte das Brandopfer herzu und opferte es nach der Vorschrift. Und er brachte das Speisopfer herzu und füllte seine Hand davon und ließ es auf den Altar in Rauch aufgehen, außer dem Morgenbrandopfer. Und er schlachtete den Stier und den Widder, das Heilsopfer, das für das Volk war. Und die Söhne Aarons reichten ihm das Blut und er sprengte es an den Altar ringsherum. Und die Fettstücke von dem Stier, von dem Widder, den Fettschwanz und das, was die Eingeweide bedeckt und die Nieren und die Lappen der Leber. Und sie legten die Fettstücke auf die Bruststücke und er ließ die Fettstücke auf dem Altar in Rauch aufgehen. Und die Bruststücke und die rechten Keule schwang Aaron als Schwingopfer vor dem Herrn, ganz wie Mose geboten hatte. Und Aaron erhob seine Hände zum Volk hin und segnete sie. Und er stieg herab nach der Opferung des Sündopfers und des Brandopfers und des Heilsopfers. Und Mose und er gingen hinein in das Zelt der Begegnung. Und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Und als das Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Ja, Benjamin wollte ja so vor ein paar Wochen von mir wissen, was ich heute für ein Thema mache. Da hat mich dieses Thema gerade so beschäftigt. Da müssen wir heute durch. 3. Mose 9. Altes Testament ist alles ein wenig trocken und Neues Testament ist irgendwie immer schöner und griffiger und so. Aber ich möchte versuchen, mit euch mal ein bisschen einzusteigen und mal so ein paar Dinge anzuschauen, um die es hier geht, über Schlaglichter zu werfen. Es ist ja überschrieben, Diensteinführung Aarons und seiner Söhne, bei mir zumindest. Und du hast es auch schon in der Einleitung so kurz gesagt. Hier findet quasi ein Amtsantritt statt. Aaron und seine Söhne werden hier als Priester so ganz offiziell ins Amt eingeführt. Ihnen wird diese Aufgabe so ganz offiziell übertragen. Und Aaron, er bringt hier eigentlich so das erste richtig öffentliche Opfer dar als hoher Priester. Und wenn wir uns das so anschauen, dann ist das ja schon mal eine Sache, die interessant ist. So eine Amtseinführung, wo man sich anguckt, ja, wie passiert das, wie geht das vonstatten? Und je höher die Stellung von jemandem ist, desto mehr wünscht man sich oder versteht man, dass da rundherum gemacht wird, dass das ein bisschen gefeiert wird, ein bisschen festlich ausgestaltet wird. Wir kommen ja daher, die Königin ist tot, der König lebe. Irgendwann wird Charles auch ganz feierlich in sein Amt eingeführt, gekrönt. Und das wird ja auch nicht im Hinterhof passieren. Und hier damals war das ja auch eine Sache, der hohe Priester und die Priester, ganz wichtiges Amt, auch die werden vor den Augen des ganzen Volkes quasi in ihr Amt eingeführt, weil sie einfach eine fundamental wichtige Bedeutung haben, damals in dieser Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und wenn wir das so gelesen haben, es ist interessant, Vers 1, Kapitel 9, Vers 1, es geschah am achten Tag, da rief Mose Aaron und seine Söhne und die Ältesten Israels. Das ist der achte Tag, der Text, der fällt ja einfach so rein, die Kapiteleinteilung, die ist ja jetzt nicht ganz so urtextmäßig. Was ist vorher passiert? Vorher wurden die Priester ja schon mal geweiht, sie mussten quasi eine Woche lang vor der Stiftshütte stehen. Sie mussten eine Woche lang dort bleiben, täglich das Opfer darbringen und wurden dort quasi versorgt und durften da nicht weggehen. Gott hatte ihnen geboten, ihr seid jetzt die Priester und was ist eure erste Aufgabe? Eure erste Aufgabe, das ist Kapitel 8, ihr müsst 7 Tage lang vor der Stiftshütte stehen. Ihr dürft nicht weggehen. Und das ist ja schon mal eine Sache, wo die Priester einfach erstmal Gehorsam zeigen müssen. Wo sie jetzt erstmal ohne zu hinterfragen, warum soll ich jetzt hier 7 Tage rumstehen? Sondern einfach dem Gehorsam sein und das Umsetzen, den Willen Gottes tun. Und da, wo man sagt, das ist so ein Bild dafür, dass sie einfach sich so ihrem Arbeitsort einfach nähern sollten, nach dem Motto, das ist es mein Leben. Die Stiftshütte ist quasi das, was den Rest so meines Dienstlebens ausmachen wird. Das ist der Ort, an dem ich jetzt arbeitsmäßig gestellt bin, an dem mich Gott haben will. Und da sollten sie 7 Tage lang drauf vorbereiten. Und die 7 Tage so eine Symbolik einfach für die Vollkommenheit, meinen ganzen Dienst dem Herrn weihen, den ganzen Dienst dieser Stiftshütte weihen, in den Dienst des Herrn stellen. 7 Tage standen sie dort und am 8. Tag endlich wurden sie quasi erlöst und durften sich mal wieder bewegen, wenn ich mal so salopp sagen darf. Und Aaron war zwar der hohe Priester, aber bisher war Mose der, der den Ton angegeben hat. Bisher war Mose der, der immer gesagt hat, was gemacht wird. Weil Gott hat eigentlich immer mit Mose geredet. Ist ganz kleine Ausnahmen, aber im Grundsatz her war Mose das Sprachrohr Gottes. Und das war so eigentlich seit dem Auszug aus Ägypten immer so. Mose war der Fürsprecher für das Volk und gleichzeitig das Sprachrohr Gottes. Und Mose war bis dahin König, Priester und Prophet. Mose hatte bis dahin alle 3 diese Amtstitel, Amtswürden in seiner Person vereinigt. Mose hat das alles umgesetzt. Und heute ist der Tag, wo Mose quasi seine Aufgabe delegiert. Seine Priesteraufgabe, seinen Priesterdienst in die Hände von Aaron und seinen Söhnen gibt. Und das hat schon, denke ich, eine Bedeutung. Das hat schon ein gewisses Gewicht und das braucht eine entsprechende, Einweihungsfeier oder wenn man das so sagen will, eine Amtseinweihungsfeier. Bloß nicht so, wie wir es heute verstehen. Sondern wie das passiert hier, ist schon sehr interessant, wie einfach Gott auf die ganze Sache blickt. Es ist eben keine menschliche Festveranstaltung. Es gibt ja keine vielen Grußworte, Blumen und schöne Bilder, sondern es ist eine Sache, die einfach die Ausrichtung auf Gott in jeder einzelnen Geste zum Ausdruck bringt. Hier werden nicht Menschen über Menschen eingesetzt, sondern hier werden Menschen im Dienst für Gott eingesetzt. Und wenn wir uns überlegen, Aaron und seine Söhne sind jetzt die Priester. Aaron und seine Söhne wären jetzt die, die aus dem Stamm Levi diesen Dienst tun dürfen. Und es ist meine Frage an euch, ihr solltet auch ein bisschen mitdenken, wo steht denn, was sie so besonders gemacht hat? Warum Aaron und seine Söhne und nicht jemand anders? Hat jemand eine Bibelstelle dazu? Oder weiß jemand was? Vermutet jemand was? Das ist der Stamm, genau. Genau. Aber die Priester an sich, die wurden ja dann nur Aaron und seine Söhne. Also wären ja quasi seine Geschwister so ein bisschen, sind nicht ganz so hochgestellt. Der ganze Stamm Levi war wichtig, aber Aaron und seine Söhne, so als Teil davon, die kriegen ja diesen besonderen Priesterdienst und Hohenpriesterdienst. Die haben es nicht angebetet. Die haben noch was viel Schlimmeres gemacht. Die haben es gegossen, genau. Also die perfekte Voraussetzung, um hoher Priester zu werden, genau. Ja, also ich weiß, auch hier vorne bleich geworden, hättet ihr mir eine Bibelstelle geliefert. Ich habe keine gefunden. Also nirgendwo steht, dass Aaron der tolle Mensch gewesen wäre oder seine Söhne, dass die vorbildlichsten Israeliten gewesen wären. Wir lesen, also ich habe zumindest nichts gefunden, irgendwo, dass Gott sagt, das sind ganz tolle Hechte, die wären jetzt meine Priester. Das ist schon der erste wichtige Punkt, das ist eine reine Gnadenwahl. Die Gnade Gottes fiel darauf, zu sagen, Aaron und seine Söhne, die habe ich mir rausgepickt und die sollen in diesen Priesterdienst treten. Und eben nicht, weil die vorher schon ganz viel geleistet haben und ganz heilig und ganz fromm waren, sondern einfach nur, weil Gott gesagt hat, ich brauche irgendwen und ich nehme euch. Und wir werden nicht verstehen, warum Gott genau die genommen hat. Also ist Gottes Sache, zum Glück. Und jetzt denke ich schon, dieser erste Punkt für uns, wo die Anwendung auf uns kommt, auch wir sind ja heute hier oder überhaupt die Christen sind ja an ihrem Ort gestellt. Und es ist die Gnadenweihe Gottes, dass wir das erkennen durften, dass wir Christen sein dürfen. Und noch mehr eine Gnade Gottes, wenn man vielleicht dann auch noch im Dienst so besonders stehen darf, das weitergeben darf oder anders mitwirken kann im Reich Gottes. Das ist ja auch alles Begnadigung Gottes. Das Christenvolk, sage ich nur so ganz allgemein, wir sind ja nicht so, dass man sich hier hocharbeitet oder so wie auf Arbeit. Da kriegst du deine Beurteilung und dann, wenn du Glück hast, wirst du hochbefördert und mit dem richtigen Parteibuch kommst du ganz oben hin oder so. So geht's bei Gott nicht. Bei Gott geht es zum Glück nicht nach Leistung, weil sonst dürfte hier vorne niemand stehen, auch ich nicht. Also ich sage es zumindest von mir aus. Sondern bei Gott geht es einfach nur nach Gnade. Hier im Reich Gottes tun Menschen Dienst, die genauso Sünder sind, ich sage mal genauso schlecht sind wie alle anderen auch. Und die das auch vor allem immer wieder im Hinterkopf halten sollten. Und ich denke, das ist schon auch so ein Punkt, der uns auch zu der Demut bringt. Alle Reich Gottes Arbeit, das ist einfach auch alles Dienst für Gott, der immer wieder aus Schwachheit passiert, immer wieder mit den besten Anliegen passiert und trotzdem immer auch in Schwachheit und Unvollkommenheit ist, wo Fehler passieren, wo man sich vielleicht auch korrigiert und manches auch ja in 5 Jahren vielleicht ganz anders sieht. Aber ich denke, das ist einfach auch, wo wir hier im Alten Testament schon sehen, Gott braucht ja Menschen oder gebraucht Menschen, er braucht sie nicht, aber er gebraucht sie, um Aufgaben in seinem Volk, damals Israel, heute Gemeinde, um einfach Aufgaben auszufüllen. Und da nimmt Gott Menschen und bereitet sie zu. Und diese Menschen brauchen seine Gnade, die brauchen seine Hilfe. Aaron und seine Söhne also, die es hier trifft, die dieses Amt kriegen, reine Gnade, dass sie erwählt worden sind. Und dann kommen wir eben schon dahin, Vers 2. Und er sagte zu Aaron, also Mose, nimm dir einen Kalb von den Rindern zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer ohne Fehl und bringe sie da vor dem Herrn. Mose sagt, pass auf, bevor du hoher Priester wirst, bevor du hier offiziell eingeführt wirst, dein Amt antrittst, dann musst du erst mal 2 Opfer darbringen. Ein Sündopfer und ein Schuldopfer. Und genau das symbolisiert das ja, wo eben das schon auch für Aaron nochmal so ganz greifbar wird, so wie ich bin, kann ich nicht einfach starten. So wie ich bin, kann ich nicht hier meine Klamotten überwerfen und renn rein in die Stiftshütte und bin hoher Priester, sondern um in den Gottesdienst zu treten, um hier das Volk auch zu vertreten vor Gott, da muss ich also meine eigene Schuld und meine eigene Sünde nochmal klären und das auch ganz bewusst nochmal vor Gott hinlegen. Heute wird mir sagen, Buße tun. Das ist hier ein ganz wichtiger Gedanke, wo das so gesagt wird, ihm Sündopfer und Schuldopfer, Brandopfer. Und das klingt schon, klingt nicht so schön, wenn man irgendwie das so ganz offiziell bekennen muss. Ich bin Sünder. Eigentlich ein würdevolles Amt, in dem man glänzen kann, aber er muss sich selbst bewusst sein, ich bin genauso Sünder wie alle anderen. Und dafür muss er auch dieses Opfer darbringen. Nimm dir ein Kalb von den Rindern zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer. Sündopfer, wie gesagt, er muss für seine eigene Schuld und Sünde was tun oder ein Opfer opfern. Und dieses Brandopfer, das ist ja auch ein Opfer, was einfach auch so die Hingabe an Gott so ausdrückt. Man kann jetzt in die Opfer einsteigen, das will ich heute Nachmittag euch mal ersparen. Aber mal so ganz grob gesagt, auch die Hingabe. Erst die Klärung der eigenen Schuld und Sünde, die Buße, und daraus folgt dann die volle Hingabe. Priesterdienst damals, das war ein Job, da konntest du nicht sagen, ich gehe Teilzeit oder ich mache es ein bisschen und nicht so zeitig will ich aufstehen, sondern das war ein Job, der volle Hingabe braucht. Und das ist eigentlich heute ja noch genauso. In der Gemeinde, wer da mitarbeitet, der braucht auch Hingabe. Und ist so mein Empfinden, wenn man so reinguckt in die Gemeinden, solche Leute werden immer rarer, die wirklich hingebend dienen. Man kann immer so vorsichtig fragen, ob mal einer hier und dort mal was machen kann und aushelfen kann. Und wenn man Glück hat, kommen die dann auch noch und machen das, was sie sollen. Aber wirklich die Leute, wo du mit denen redest und weißt, wir haben vor 4 Wochen gesprochen und das klappt, die kannst du mittlerweile suchen, ist so mein Empfinden. Und das war damals auch fundamental wichtig, dieser Hingabegedanke. Es war eben nicht einfach nur ein Job, der zu erledigen war. Es war nicht nur einfach irgendein Auftrag, den hier Aaron und seine Söhne abwickeln mussten, sondern es war Gottesdienst. Da, wo sie dem Volk gedient haben, war das Gottesdienst. Und da, wo wir heute auch in der Gemeinde, in der Versammlung, wie auch immer, da sind, Dienst tun, ist es auch Gottesdienst, Dienst vor Gott. Und ich denke, das ist auch immer wieder wichtig, diesen Charakter auch nicht aus dem Auge zu verlieren. Und dieser Dienst ist eben nicht nur hier vorne stehen, sondern dieser Dienst geht wirklich weiter, damit das Ganze läuft, damit das Ganze zusammenwirken kann. Und ich sage immer, ja, ihr habt es vorhin angesprochen, selbst der Putzdienst gehört dazu. Das ist auch Gottesdienst. Und selbst beim Putzen merkt man, ob das jemand mit Hingabe macht oder ob das jemand macht, mit's gemacht ist. Also das ist auch so eine Sache, dieses Denken einfach. Und deswegen ist ja das Schöne, in der Gemeinde gibt es ganz verschiedene Gaben und Menschen. Und nicht jeder kann predigen, singen, spielen oder sonst was. Aber ich glaube, jeder kann irgendwie ja mit anpacken in den Dingen, die praktisch anliegen. Ob es Besuche sind, ob es die Reinigung ist, ob es sonst was ist. Jeder kann eine Aufgabe machen. Und eben nicht nur einfach, wie in der Arbeit manchmal, Haken dran ist erledigt, sondern Hingabe. Hingabe einfach in dem Wissen, ich mache das jetzt für Gott. Aaron, er hat diese 2 Opfer zu bringen. Und dann Vers 3, und zu den Söhnen Israel spricht er, die sollen genauso Opfer darbringen. Sündopfer, Brandopfer, Speiseopfer, Heilsopfer, also 4 Stück in den folgenden Versen. Es heißt, zuerst für sich selbst opfern und dann nochmal für das Volk. Weil Gott sagt eben auch, es reicht es nicht nur, dass ich einen hohen Priester oder eine Priesterschaft habe, die ihre Opfer gebracht haben, sondern auch das Volk an sich, wo Gott sagt, ich kann auch mit diesem Volk nicht in Kontakt treten. Es reicht nicht, dass der Priester oder die Priesterschaft sich geheiligt hat, sondern auch das Volk an sich muss nochmal diesen Opferdienst bringen. Auch das Volk an sich muss sich auch nochmal bewusst sein, dass sie auch Gottes Gnade abhängig sind. Und ich denke, das ist auch eben eine ganz wichtige Sache, wo auch jetzt jeder Einzelne angesprochen ist. Wo das Volk vielleicht sagen kann, ja, ach und du hier vorne, dann bring mal dein Sündopfer und dein Brandopfer da. Aber dieses Zweite, das spricht jeden Einzelnen im Volk an, wo eben Gott sagt, es gilt für jeden Einzelnen, jeder hat dieses Opfer nötig, jeder muss seine Beziehung zu Gott geklärt haben, sonst kann Gott nicht mit ihm in Verbindung treten, ansonsten ist da einfach was gestört. Und das Gute ist ja, wir haben nicht einen Gott, der auf irgendeinem Thron ist, so unnahbar weit weg und der uns Menschen immer nur knechtet und uns jeden Tag abends die Fehler vorhält vom ganzen Tag, sondern wir haben ja einen Gott, der uns liebt, der in Beziehung mit uns treten will, der uns ja auch die Möglichkeit geben will, ernsthaft davon wegzukommen, von dieser Trennung, die da ist. Und Gott hat im Alten Testament eben die Opfer gegeben Und im Neuen Testament, haben wir vorhin auch schon gehört, ist zum Glück Jesus Christus gekommen. Jesus Christus ist diese Erfüllung dieser Opfer. Er ist gestorben für mich, für dich. Er hat die Frage der Schuld und Sünde einmal und vollkommen geklärt. Im Alten Testament, da war da schon so diese Vorausschau. Man hat immer wieder bei den ganzen Opfern im ganzen Alten Testament gewartet, wann kommt denn dieses eine Opfer, wo endlich mal Schluss ist, wo endlich mal gut ist. Wir lesen das ja so schön, der hohe Priester steht täglich da und opfert. Das Volk, das konnte ja quasi täglich zum Tempel kommen oder zur Stiftshütte kommen und für Schuld und Sünde da ein Opfer darbringen, weil es gab irgendwie kein Opfer, was das mal endgültig klärte. Und das Gute ist, Gott hat im Alten Testament einfach den Gehorsam und das Vertrauen auf das Opfer gesucht. Wir müssen jetzt nicht sagen, okay, die kannten Jesus Christus noch nicht, die haben die vielen Opfer dargebracht, die armen Leute, und sind trotzdem verloren, weil sie Jesus Christus nicht kannten. Sondern Gott, er hat auch da aufs Herz geschaut. Weil Gott wollte auch im Alten Testament schon sehen, dass die Leute einfach diesen inneren Antrieb hatten. Jawohl, ich habe Mist gebaut, ich bringe ein Opfer. Und dass sie das vom Herzen getan haben und eben nicht nur irgendwie runtergeleiert, ich muss da irgendwie mal nach Jerusalem gehen und irgendwas machen oder so, sondern dass ihnen das wirklich ein Anliegen war. Dass sie sich selbst hinterfragt haben und selbst gemerkt haben, Mensch, mein Leben, das passt nicht. Da ist was zu bereinigen. Und das hat Gott im Alten Testament schon anerkannt. Ich denke, das ist eine wunderbare Sache, dass wir einen Gott haben, der voller Gnade und Erbarmen ist und der die Möglichkeiten wirklich schenkt. Und die Latte ist zum Glück sehr tief gehängt. Die Latte ist sehr tief gehängt und wir haben es als Neutestamenter eigentlich auch noch fast einfacher mit Jesus Christus. Wir dürfen ihn annehmen, sein Opfer für uns annehmen und sind freigesprochen von aller Schuld und Sünde einmal und für immer. Und das ist wirklich eine wunderbare Sache. Und wie viele Menschen, die schaffen das eben nicht, über diese Latte zu springen. Gott legt die Latte wirklich schon ganz tief und viele schaffen es nicht, weil die Latte ist zu tief. Der Mensch muss sich eben sehr tief runterbücken vielleicht, da drüber zu kommen. Weil wer reflektiert denn wirklich sein Leben und kommt denn dahin zu sagen, dass eigentlich sein ganzes Sein, sein ganzes Denken, sein ganzes Menschsein, ja, vor Gott nicht bestehen kann. Dass da nichts Gutes ist. Es gibt so viele Menschen, die bilden sich was ein. Auf ihre Werke, auf ihren, was sie Glauben nennen oder so. Aber sie kommen nicht an Jesus Christus ran. Und das ist eben das, was auch unsere Aufgabe ist, in dieser Welt noch, heute auch noch, davon zu zeugen, dass Gott eine Möglichkeit gibt, zu ihm zu kommen. Dass Gott eine Möglichkeit gibt, Schuld und Sünde abzustreifen und einfach mit hineinzukommen in dieses Gottesvolk. Und wir sind ja nicht irgendwie so eine Sekte, die hinter verschlossenen Türen ist, oder wo man sonst was für Aufnahmeriten machen muss und was weiß ich, sondern Jesus Christus, der bietet dieses Opfer ganz öffentlich allen an. Und jeder darf kommen und es ist, wie gesagt, eigentlich ja so einfach und es ist für manchen zu einfach. Jesus Christus, er will unser Herz haben. Jesus Christus, er spricht unser Herz an. Und manchmal denke ich, im Alten Testament, da war es sogar fast noch einfacher, weil die konnten irgendwas anfassen. Die konnten da ihre Ziege bringen, die konnten ihren Stier oder Kalb oder sonst was bringen. Die konnten das so richtig zur Stiftshütte schleppen und opfern lassen, haben gesehen, wie das Tier starb, das Blut spritzte und was weiß ich. Aber es ist irgendwie menschlich doch schöner, wenn man was in der Hand hält. Wenn man sieht, jawohl, ist das Schaf gestorben und jetzt ist meine Sünde erstmal wieder getilgt. Bei Jesus Christus ist es ja irgendwie nicht so. Ne? Man übergibt sein Leben ihm, man kriegt Schuld- und Sündenvergebung so zugesprochen, man weiß, es ist vergeben, aber so im Alltag und je länger man mit Gott lebt, kommen dann vielleicht doch manchmal Zweifel hoch und man hat eben nichts so in der Hand, was man zeigen kann. Und deshalb ist es eben für uns wichtig, Abendmahl, Brot brechen, dass wir uns immer neu daran erinnern. Dass wir das immer wieder auch für uns festmachen und wissen, jawohl, es ist alles bezahlt, es ist alles weg. Meine Beziehung mit Gott ist geklärt. Deswegen wollte Gott hier im Alten Testament diese Opfer haben. Und ich habe mir mal so drei Punkte rausgesucht, wo das eben zeigt, dass diese Opfer, die waren nicht einfach nur nervig fürs Volk, sondern die waren eigentlich auch, zeigten schon was von diesem Opfergedanken, wo an diesen Opfern so drei Punkte sind. Das eine ist, dieses Opfer richtet den Blick auf Gott. Der Mensch, der da kommt, er weiß, meine Beziehung zu Gott stimmt nicht und er hat einfach den Blick schon mal für Gott. Und das ist schon mal eine tolle Sache, wenn Menschen den Blick für Gott haben, wenn Menschen nach Gott fragend werden. Der Opfernde richtet seinen Blick auf Gott. Und zwar auf einen Gott, der ein eifersüchtiger Gott ist, der keine anderen Götter neben sich duldet. wieder das Thema Hingabe. Wer Gott, Jesus Christus, nachfolgt, das ist eine Entscheidung, die zu 100% ihm gehört. Da passt nichts daneben. Christus Nachfolge ist eine Sache, die in aller Entschiedenheit erfolgt. Da schleppt man nicht noch links und rechts irgendwas mit, das passt nicht. Gott will uns ganz. Im Alten Testament bei seinem Volk, heute bei uns ganz genauso. Und dann wird eben den Opfernden auch vor Augen gestellt, eigentlich jeden Tag neu, ich bin Sünder, ich bin schuldig. Man kann damals gar nicht eigentlich überheblich werden oder so, weil man jeden Tag neu durch die Opfer erinnert wurde, Mensch, ich bin Sünder. Diese Opfer waren immer wieder auch eine Erinnerung, dass der Mensch merkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung und ich brauche Vergebung. Und das Schöne eben, der Gedanke der Klarheit. Man brachte das Opfer da und man hatte die Klarheit, die Gewissheit, den Zuspruch, okay, die Sache ist geklärt. Auch das ist eine wunderbare Sache, die Gott anbietet. Und wie gesagt, die gilt uns ja heute noch ganz genauso. Wo Jesus Christus es mehrfach sagt, wer mich hat, der hat das Leben. Und das ist das Wunderschöne, dass wir in Gottes Hand geborgen sind und an ihm festgehen zum Ziele hin. Dann wurden die ganzen Opfer genannt. Es wurde alles erklärt, was sie machen sollten. Und Vers 6 ist ein wunderschöner Zuspruch, wo Mose sagte, und Mose sagte, dies ist es, was der Herr geboten hat, dass ihr tun sollt, und die Herrlichkeit des Herrn wird euch erscheinen. Also das ist ja was Wunderschönes, wo wir hier sehen, wenn er es alles macht, dann, was weiß ich, geht er der Vorhang auf und Aaron kommt mit seinen neuen Kleidern raus. Nee, wenn das alles gemacht wird, wenn die ganzen Opfer dargebracht sind, die Beziehung geklärt ist, dann wird euch die Herrlichkeit des Herrn erscheinen. Und das ist im Alten Testament ein ganz wunderbarer Zuspruch, eine ganz wunderbare Sache. Gott zeigt sich, Gott offenbart sich so ganz besonderer Weise seinem Volk. Und wenn Gott sich seinem Volk offenbart, die Herrlichkeit des Herrn erscheint, dann heißt das, da ist die Beziehung auch okay. Denn es gibt ja genug Stellen im Alten Testament, da offenbart sich Gott auch in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht. Bloß das Gegenüber wird vernichtet. Im Alten Testament passiert es nicht nur einmal, dass Gott sich zeigt und das Gegenüber ist nicht würdig und wird ausgelöscht. Und hier heißt es einfach, wenn ihr das alles macht, dann kann wirklich Gott euch nahen und ihr bleibt bestehen. Der Gedanke schwingt hier mit. Ihr braucht keine Angst davor haben. Ihr dürft euch freuen. Ihr werdet eine Gottesbegegnung haben. Und dann Vers 7, jetzt wird die ganze Sache aktiv, jetzt geht's los. Das war alles nur das Vorgeplänkel im Text. Und Mose sagte zu Aaron, tritt an den Altar und opfere dein Sündopfer und dein Brandopfer und erwirke Sühnung für dich und für das Volk. Wieder ist Mose der, der den Takt angibt. Noch ist Aaron eben nicht der, der hier der Chef ist im Ring, sondern Mose sagt, Aaron, jetzt machst du das. Tritt an den Altar und opfere dein Sündopfer, ja, für dich und für das Volk. Und ich habe gesehen, für das Volk ist so ein bisschen ja, streitige Übersetzung. Es gibt noch die Übersetzung für deine Familie und die macht eigentlich auch mehr Sinn, weil für das Volk wird danach nochmal die vier Opfer dargebracht. Das heißt, es macht tatsächlich wahrscheinlich mehr Sinn zu sagen, opfere für dich und deine Familie. Also erstmal wieder, dass die Priesterkaste ihr Verhältnis für Gott klärt. Und dann Vers 8. Und Aaron trat an den Altar und schlachtete das Kalb des Sündopfers, das für ihn war. Jetzt kam Aaron als hoher Priester oder als zukünftiger hoher Priester und er brachte dieses Kalb mit, das für ihn war. Also nochmal der Gedanke, er war sich nochmal ganz greifbar bewusst, Mensch, ich bin ein Mann mit Fehlern. Und wir haben es ja vorhin schon kurz erwähnt, ist ja nicht so, dass Aaron jetzt einer war, so wie wir, so mit ganz normalen Alltagsfehlern und Sünden und so, sondern Aaron hat den richtigen Bock geschossen. Aaron hatte ja das mit dem goldenen Kalb fabriziert. Mose bei Gott, Mose war weg, Mose die 10 Gebote geholt. Und es dauerte gar nicht lange, das Volk kam zu Aaron und sagte hier, was ist denn nun mit Mose und allem? Und dann war es ja auf einmal, war das goldene Kalb da. Und wenn man 2. Mose 32 liest, ist eigentlich eine Unverschämtheit, wie Aaron da vorgeht am Ende. Weil Gott, ihr blättert dann können wir so aufschlagen, 2. Mose 32. Da wird das nochmal so ganz explizit aufgeführt. Und zwar 21, wo er sich Mose gegenüber rechtfertigt. oder naja, erklärt. Und Mose sagte zu Aaron, was hat dir dieses Volk getan, dass du so eine große Sünde über es gebracht hast? Aaron aber sagte, der Zorn meines Herrn entbrenne nicht. Du selbst kennst das Volk, dass es böse ist. Sie haben nämlich zu mir gesagt, mach uns Götter, die vor uns hergehen, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Da fragte ich sie, wer hat Gold? Sie rissen es sich ab, gaben es mir und ich warf es ins Feuer und dieses Kalb ist daraus hervorgegangen. Kleiner Ausschnitt aus der ganzen Geschichte. Die Bibelkenner wissen, es war nicht ganz so, also es war ein bisschen frei wiedergegeben von Aaron hier die Geschichte. Denn wir lesen am Anfang von Kapitel 32, er hat es mit eigener Hand geformt, Vers 4. Also nicht nur so, dass Aaron ertappt wurde, dass Aaron richtig Mist gebaut hat, sondern auch noch, als er zur Rechenschaft gestellt wurde, weiß, es ist alles auf den Tisch gekommen, dann lügt er auch noch. Und es ist so eine Sache, wo einem ja eigentlich schon so die Hauptschlagader geht. Wenn man jemanden ertappt, mit jemandem was diskutiert und der noch im Angesicht seiner eigenen Schuld einen noch Quatsch erzählt. Und jetzt sind wir im Alten Testament. Man müsste eigentlich denken, der Boden müsste aufgehen, es müssten Feuerflammen kommen und Aaron müsste verschlungen werden. Und wenn wir hineingucken, 5. Mose 9, Vers 20, dann war es auch kurz davor. 5. Mose 9, Vers 20, da sagt nämlich Gott, hätte Mose nicht für Aaron eingetreten, den hätte ich vernichtet. Und das ist auch nur ganz klar. Also wäre ich Gott gewesen, ich hätte Aaron dort sofort weggenommen. Aaron hat dieser Verantwortung, auf das Volk mal 40 Tage aufzupassen. Er war Stellvertreter Moses in dieser Zeit. Er hat es nicht mal geschafft, 40 Tage aufzupassen. Er hat es nur ganz wenige Tage, also er hat es eigentlich gar nicht geschafft. Überhaupt nicht geeignet für eine Führungsperson, schon gar nicht im Reich Gottes. Und dieser wird hoher Priester. Das zeigt uns einfach, wie gnädig Gott ist, dass Gott sich von Mose da erbetteln lässt, diesen Aaron am Leben zu lassen, ihm eine zweite Chance zu geben und einfach, ja, dass er tatsächlich mit seinen Söhnen diesen Priesterdienst antreten kann. Und jetzt bringt er dieses Kalb da. Und ich denke, man kann schon diese Verbindung ziehen. Damals hat er das goldene Kalb gemacht und jetzt bringt er dieses Kalb, dieses echte Kalb, und es wird für ihn geopfert. Und ich denke, das ist für ihn auch nochmal so eine ganz besondere Geste gewesen, wo vielleicht nochmal so ein Stück auch weggegangen ist, was noch ihn belastet hat. Weil er wirklich wusste, jetzt ist meine Beziehung mit Gott wirklich richtig greifbar geklärt. Gott hat mich angenommen. Und ich denke, das darf wirklich auch uns gelten. Es gibt ja wirklich Menschen, die kommen aus einem Leben, also ich bin ja christlich behütet aufgewachsen, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe die riesen Dinger und Böcke geschossen in meinem Leben, aber es gibt ja Menschen, die kommen daher mit der Vergangenheit, da wundert man sich ja nur. Wenn die vor Gott stehen, die sind nicht besser und nicht schlechter als ich. Aber die brauchen sich nicht ins Gewissen zu reden zu lassen, ich habe so viel Mist gemacht, ich kann eh nicht vor Gott bestehen. Nee, Aaron ist das beste Beispiel, dass jeder vor Gott kommen kann. Und mag die Schuld und Sünde noch so groß gewesen sein, jeder kann vor Gott kommen, weil die Sache geklärt ist. Gott ist gnädig und barmherzig. Und dann brachten sie die Opfer dar für Aaron und für das Volk. Die Details, die ersparen wir uns jetzt mal. Und es war am Ende so, es war für alle sichtbar, es war für alle greifbar. Und wenn wir diese ganzen Opfer nochmal durchgehen, dann ist das die ganze Symbolik aus dem 3. Mosebuch. Die ist überschrieben mal von jemandem. 3. Mose ist so dies, wo Gott sagt, der Mensch soll da und so sein, wie und wo Gott ist. Also 3. Mosebuch zeigt uns, wie der Mensch so sein soll und dorthin kommen will, so wie Gott ist, so wie Gott ihn haben will. Und das ist ja das Wunderbare, dass Gott ja an uns arbeitet und Gott uns den Weg aufzeigt. Die Opfer werden gebracht, sie kommen hin und dann, diese wunderbare Sache in Vers 22. Nachdem die Opfer gebracht sind, auch für das Volk und das Volk diese Gemeinschaft auch gezeigt hat, das ganze Volk stand versammelt da und das ganze Volk stand auch hinter diesen hohen Priester und hinter den Priesterdiensten. Und dann in Vers 22, Aaron erhob seine Hände zum Volk hin und segnete sie. Und er stieg herab nach der Opferung des Sündopfers, des Brandopfers und des Heilsopfers. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung. Und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Und da erschien die Herrlichkeit des Herrn, dem ganzen Volk. Aaron, jetzt wird er der, der Aktive ist. Jetzt hat so dieser Wechsel wirklich ganz aktiv, augenscheinlich für alle stattgefunden. Jetzt erhebt er seine Hände zum Volk hin und segnet sie. Der hohe Priester steht da und segnet das Volk. Und das ist eine wunderbare Sache, die wir aus dem Alten Testament sehen, wo wir einfach nochmal so ganz augenscheinlich auch das so vor uns haben, dass Gott sich seinem Volk so ganz besonders zuwendet. Und es ist auch bei uns so eine Sache mit dem Segen. Man wünscht zum Geburtstag Gottes Segen. Man betet so vom Essen und segne uns die Gaben. Und ich habe mich mal irgendwann gefragt, warum sagt man das eigentlich? Macht irgendwie, man kennt das so. Und ja, was ist eigentlich so dieses Segnen? Und Segnen hat eigentlich so diese zwei Bedeutungen, die uns hier auch so entgegenstrahlen. Der eine ist dieser Dankesgedanke. Segnen hat was mit Dankesagen zu tun. Und aber auch was mit Anbefehlen. Und ich denke, das ist so dieser Gedanke, wo man sagt einfach auch, ne, Gottes Segen zum Geburtstag, wo man jemanden einfach noch so ganz bewusst auch Gott anbefiehlt und so sagt, möge Gott dich so begleiten im neuen Lebensjahr. Und hier, das ist auch dieser Gedanke, der hier mitschwingt. Aaron, er befiehlt das Volk nochmal so ganz bewusst Gott an. Er legt das Volk so ganz bewusst vor Gott hin. Und er erinnert sie vielleicht auch nochmal so an die Verheißungen Gottes. Weil es war ja nicht so, dass es nur die Priester die waren, die es in besonderer Wichtigkeit waren, sondern Gott sagte ja in 2. Mose 19, das ganze Volk soll ein heiliges Volk sein. Ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Und das ist eben auch dieser Gedanke, wo Gott sagt, ihr seid mein Volk, ihr gehört mir. Und im Neuen Testament ja genau das Gleiche. Wir, ein Königreich von Königen und Priestern. Klingt doch gut. Also wo Gott sagt, wir alle sind im Priesterdienst. Wir alle sind Priester Gottes. Wir alle sind in diese Stellung hineingeschaffen. Offenbarung 1, Vers 5 und 1. Petrus 2, Vers irgendwas. Vers 9, glaube ich. Also das sind ganz wichtige Dinge im Neuen Testament auch, wo das eben gesagt wird, man kann nicht sagen, ja, die der Gemeinde Verantwortung haben, das sind so die Wichtigen, die müssen ein bisschen auf ihr Leben aufpassen und ich bin nur Mitschwimmer. Nee, Gott sagt im Neuen Testament, ihr alle seid mir ein heiliges Volk von Priestern. Wir alle sind in diese Stellung berufen. Und ich denke, das ist auch eine Herausforderung für uns, dass sich da keiner wegduckt und dass da keiner nachlässig wird, sondern dass jeder sich auch bewusst ist, ich bin in meinem Leben, in meinem Alltag ein Priester Gottes. Mose und Aaron, Vers 23, sie gingen in das Zelt der Begegnung hinein und als sie rauskamen, segneten sie das Volk. In Klammern segneten sie das Volk nochmal. Interessant, erst Aaron, der hohe Priester, und jetzt nochmal Mose mit Aaron. Wo man jetzt nochmal sagen kann, okay, jetzt ist nochmal König und Priester, die da nochmal vorne stehen. Und wo man jetzt, also die Ausleger haben es ja ausgetobt, was das nun alles bedeuten kann, diese mehrmalige Segen und dieses Herauskommen, wo man sagen kann, ja, das kann nur auf das Wiederkommen des Herrn deuten, ne? Das erste Mal gekommen, das zweite Mal gekommen und Mose, Aaron, König und Priester, vielleicht schon sowas tausendjähriges Reich, König Jesus und Priester, so ganz offensichtlich. Also ich lege mich bei sowas immer nicht fest, aber kann man so sehen, muss man so nicht sehen. Aber es zeigt uns einfach nochmal, wie wichtig das in dieser Situation war, dem Volk nochmal diesem Segen einfach auch so zuzusprechen und wie Mose, Aaron, diese beiden Männer an der Spitze, das hier auch nochmal gemeinsam taten. Sie kamen heraus und segneten das Volk. Und dann endlich erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Das ist doch eine tolle Sache. Gott offenbart sich und Gott gibt quasi sein Ja und Amen zu dieser ganzen Sache. Es ist nicht eine Sache, die mit diesen Opfern da so an diesem Ort von sich gegangen ist und jeder kann sagen, ach, war das heute ein tolles Opferfest und es sind so hohe Priester und das war ja alles angemessen und pompös. Nee, die Herrlichkeit Gottes offenbart sich. Und ich denke, das ist auch nochmal, dass Gott am Ende so einen Fingerzeig hineinschickt nach dem Motto, das, was ihr gemacht habt, das Einsetzung der Priester, den Opferdienst, das ist alles kein Selbstzweck. Das ist nicht alles irgendwie so eine Ämtersache, die abläuft, sondern wo Gott am Ende nochmal sagt, Leute, es geht am Ende um mich. Und das ist, denke ich, auch immer wieder ganz wichtig, auch für uns in unserem Gemeindealltag, auch in unserem Alltag, für jeden persönlich, dass wir uns nicht um uns selbst drehen, dass wir uns nicht immer nur so an Formalien abarbeiten, ja, der Gottesdienst, das muss irgendwie laufen und dann ist alles gut. Nee, es geht um Gott. Am Ende muss ich über allem Gott zeigen können, muss ich Gott offenbaren können. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Es war für alle greifbar und sichtbar, dass Gott sein Ja und Amen dazu gibt, dass Gott das angenommen hat und dass Aaron und seine Söhne wirklich in diesem Dienst standen. Und dann der letzte Gedanke. Und Feuer, der ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Und als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Und das ist auch nochmal so eine Sache. Wie gesagt, im Alten Testament, da zuckt man immer so zusammen. Feuer ging vom Herrn aus. Also ich zumindest zuckte immer ein bisschen zusammen. Aber es war ja eben nicht Gericht. Es war hier nicht drum, jemanden zu strafen, sondern er nahm das Opfer an. Gott, sein Feuer ging auf das Opfer. Und das war nochmal ganz sinnbildlich, dass Gott zu dem Opfer auch Ja sagt. Und das war nochmal eine ganz besondere Zuspruch Gottes, wo er eben sagt, jawohl, genauso will ich's, genauso brauche ich's, das ist mir wohlgefällig. Und das Volk fiel in Anbetung. Das Volk sah das, sie jauchzten und sie beteten an. Und ich denke, das ist genau das, was uns auch immer wieder wichtig ist, dass auch wir jauchzen dürfen, dass auch wir anbeten dürfen, dass wir Lob- und Dankeslieder singen dürfen, eben für das, was Gott getan hat. Und deswegen ist es so ganz wichtig, dass wenn wir uns versammeln, immer wieder auch dran denken, das Gedächtnis mal zu feiern, weil das ist der Ort, also zumindest bei uns in Brüdergemeinden ja so traditionell, wo so diese Lob- und Dankeslieder im Mittelpunkt stehen, wo man das nochmal so ganz bewusst zum Ausdruck bringt, weil in unserem Alltag, da ist es mit dem Loben und Danken abends manchmal ein bisschen schwer. Wenn der Tag blöd war, wenn es vielleicht auch in der Gemeinde Knatsch gibt, dann ist das mit dem Loben und Danken immer so ein bisschen eine Sache. Aber wie gut, dass wir auch da auf Gott blicken sollen. Gott soll sich offenbaren. Um Gott geht es. Und wenn wir auf ihn blicken, dann dürfen wir genauso jauchzen, niederfallen, anbeten. Und ich denke, das ist so auch dieser Gedanke aus diesem dritten Buch Mose, so kompliziert, wie das zu lesen ist. Aber wo Gott immer wieder sagt, Leute, es geht um mich, um meine Heiligkeit, es geht um meine Herrlichkeit. Es geht um dich als Sünder. Aber wo Gott eben nicht sagt, und du bist mir nicht wichtig, sondern wo Gott eben sagt, ich will dich bei mir haben, aber nach meinen Maßstäben, nach meinem Weg und nicht so, wie du willst. Und wie Gott das, gut, dass Gott uns das vorgegeben hat. Und wir im Neuen Testament, wir dürfen es glauben, wir dürfen es annehmen. Und ich wünsche euch, dass ihr das euch einfach auch so umsetzt in eurem Alltag. Dass ihr euch immer neu dieser Gnade bewusst werdet. Die Gnade, die euch erwählt hat, einmal dabei zu sein, die euch dazu gebracht hat, jeden einzelnen von euch Jesus Christus anzunehmen. Und es ist selbst für Kinder wie ich aus christlichen Elternhaus ja keine Selbstverständlichkeit, dass jeder an den Punkt geführt wird, wo er Buße tut über sein eigenes Leben. Das ist schon Riesengnade Gottes. Und dass wir das nicht vergessen, wer wir sind. Wir tun noch genauso in unserem Leben sündigen, wir tun Fehler, fabrizieren und was weiß ich, aber dass wir wissen, wo wir hinkommen damit, dass wir nicht uns selbst verzweifeln an unseren Schwachheiten. Menschen ohne Jesus Christus, die hängen sich oft irgendwann, die schmeißen sich vor einen Zug oder sonst was. Das müssen wir als Christen nicht, wir dürfen zum Kreuz kommen. Und dass wir ihm dafür Danke sagen, dass wenn wir da hinkommen, dass wir ihm Danke sagen, was er für uns getan hat. Diesen Preis, den er bezahlt hat, die Schuld und Sünde einer ganzen Menschheit getragen hat. Und dass daraus eben auch folgt die Hingabe im Dienst. Die Hingabe im Dienst. Und das ist eben nicht nur, dass ich Sonntag pünktlich zum Gottesdienst bin und lieb mitsinge und in meiner Bibel blättere und vielleicht abends den Text nochmal durchlese, sondern Nachfolge, Hingabe ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Wie ist mein Christenalltag? Wie sieht er aus? Wo ist Gott? Ist er mal früh im Morgengebet da und abends im Abendgebet und zwischendurch mal irgendwie kurz? Hingabe, das fordert Gott. Ich wünsche euch, dass euch das einfach so ein bisschen auch mitgeht, zum Nachdenken bringt und nicht zur Verzweiflung, sondern zur Ermutigung ist. Und euch aber auch so zum Ansporn bringt, an euch, einfach Gott wirken zu lassen, ihm immer wieder sich mit ihm zu beschäftigen. Und wieso diese Priester 7 Tage vor der Stiftshütte standen, sich mit nichts anderem beschäftigt haben, dass es uns eigentlich im Leben genauso geht. Dass wir alle Zeit vor Gott stehen. Wir werden jetzt nicht 24 Stunden am Tag die Bibel lesen. Wir müssen alle in der Arbeit und haben Familie und haben überall Sorgen und Probleme. Aber dass wir das alles auch mit Gott klären und immer wieder alles mit ihm ausmachen, das ist die einzige Stärke, die wir haben als Christen. Das ist unser Vorteil in dieser Welt. Und dass wir diesen Vorteil einfach auch ausleben und weitergeben zu seiner Ehre.